Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft im Gespräch heißt es nun. Ein Thema, zwei Perspektiven. Das Thema heute: Können Tiere denken? Darüber diskutieren der Affenforscher Karel van Schaik und der Philosoph Hans-Johann Glock. Beides Professoren an der Universität Zürich. Die Gesprächsleitung hat Odette Frey.
Karel van Schaik, Sie haben viele Jahre im Dschungel von Indonesien Orang-Utans beobachtet. Denken Orang-Utans?
Ja, das ist immer schwierig festzustellen. Also man muss Glück haben, das mal zu sehen. Und wir hatten das Glück, dass wir diese Orang-Utans beobachten konnten, wie sie Werkzeuge verwenden. Und das ist eigentlich relativ selten. Das hat den Vorteil, dass es zeigt, dass es nicht instinktives Verhalten ist. Denn bei instinktives Verhalten denkt man natürlich nicht, dass Tiere denken. Und was haben wir bei diesen Werkzeugen gesehen? Dass sie je nach Aufgabe die Werkzeuge anders herstellen. Größer, kleiner, dicker, dünner. Und dass sie sich immer, bevor sie so etwas machen, eine Weile das angeschaut haben, als ob sie gedacht haben, eine Vorstellung gemacht haben von der Aufgabe und sich dann das Werkzeug je nach Bedarf hergestellt haben.
Hans-Johann Glock, Sie sind Philosoph. Ist das, was Karel van Schaik beschreibt, könnte das Denken sein, wie Sie als Philosoph das sehen?
Es könnte sicherlich Denken sein. Man muss aber da natürlich berücksichtigen, dass der Begriff des Denkens selber ein sehr komplexer Begriff ist und auch ein Begriff, der umstritten ist. Also verschiedene Disziplinen, aber auch verschiedene Personen, von Laien ganz zu schweigen, verstehen unter Denken unterschiedliche Dinge. Völlig einverstanden bin ich mit der Beobachtung, dass es sich dann nicht um Denken handelt, wenn es sich um instinktives Verhalten handelt, angeborenes Verhalten. Streiten könnte man sich darüber, ob alles erlernte Verhalten jetzt auf Denken schließen lässt. Es gibt auch Lernen durch bloße Assoziation oder durch Trial and Error. Und da würden manche Philosophen sagen, das ist noch kein Denken, während man auf echtes Denken dann schließt, wenn Foresight, also Voraussicht, Planung vorliegt. Ich persönlich bin der Meinung, dass viele der Fähigkeiten, die von Forschern wie Herrn van Schaik im Dschungel, aber auch in Laboratorien beobachtet worden sind, in der Tat auf Denken schließen lassen. Aber das ist nicht unumstritten.
Karel van Schaik, wie unterscheiden Sie das, ob der Affe jetzt etwas gelernt hat, also durch Versuch und Irrtum, Trial and Error, oder ob er wirklich etwas wie Voraussicht hat?
Ja, da kann man eine ganze Reihe Antworten geben. Erstens sind wir im Freiland. Wir können also nicht experimentieren und die Sache genau zerlegen und im Detail beobachten. Also da muss ich als Freilandforscher ein bisschen auf Sparsamkeitsprinzipien zurückfallen und sagen, stellen Sie sich mal vor, die haben für jedes Baumloch und für jede Frucht, wo sie ihre Werkzeuge verwenden, irgendwie assoziativ gelernt, was man da braucht. Das wäre eigentlich viel komplizierter, als dass sie sich eine Vorstellung machen könnten. Beweisen kann ich das nicht. Dafür braucht man Laborexperimente natürlich, um ganz genau zu zerlegen. Und dann auch da bleibt es immer noch eine Art von Vermutung und Sparsamkeitsschluss oder sowas. Echt beweisen von Denken wird total schwierig sein. Aber die Herausforderung, die ich dann zurückgeben kann, ist natürlich, wie weiß ich, dass Sie denken oder dass Herr Glock denkt.
Da kann man auch nie sicher sein. Sie können ja nicht in die Köpfe der Tiere hineinschauen. Genau. Sie können nur beobachten.
Genau.
Hans-Johann Glock, reine Beobachtung, kann man da überhaupt so etwas Nicht-Materielles wie Denken, kann man überhaupt solche Schlüsse ziehen? Geht das?
Nun, die Vorstellung, dass Denken etwas rein Immaterielles ist, die hat sicher vorgeherrscht bis ins 20. Jahrhundert hinein. Aber heutzutage sind wir der Meinung, dass Denken durchaus auch ein natürliches Phänomen ist.
Also selbst.
Nun, ja, es ist vielleicht nicht unbedingt ein Phänomen, das sich der Physik erschließt. Ob es sich der Biologie erschließt, darüber könnte man streiten. Aber es ist sicher etwas, das in der natürlichen Umwelt stattfindet. Und für Philosophen ist der Schlüssel zum Denken seit jeher die Sprache. Also auch wenn man Denken selbst als etwas Privates, Immaterielles auffasst, das, was uns erlaubt, auf Denken zu schließen, ist der sprachliche Ausdruck. So heißt es bei Descartes und so heißt es bei vielen auch zeitgenössischen Philosophen. Genau weil man da genau bestimmen kann, was hat jetzt Karel van Schaick gedacht, was hat er behauptet, was wünscht er sich. Wir können da ganz feine Unterscheidungen treffen. Die zu treffen bei nicht sprachbegabten Lebewesen ist leider sehr schwierig.
Der Orang-Utan spricht nicht. Wie kann man also auf sein Denken schließen?
Nun, ich würde sagen, dass es bestimmte komplexe Formen von Verhalten gibt, die auf Denken schließen lassen. Wobei ich gerne unterscheide zwischen verschiedenen Formen des Denkens. Die Philosophen müssen ja auch etwas beitragen. Und Unterscheidungen treffen ist ein Beitrag, den wir leisten können. Also um es mal nur an dem Wort Denken festzumachen, ich unterscheide Denken an eine Sache, einen Gegenstand, ein Ereignis, eine Person. Denken, dass etwas der Fall ist, dass die Sonne scheint, dass dort ein Fressfeind lauert. Und Nachdenken. Und ich würde sagen, das Denken an etwas, das kann man sehr leicht durch die Unterscheidungsfähigkeiten nicht sprachbegabter Tiere feststellen. Beim Denken das, also beim Überzeugungen haben, glauben, dass etwas der Fall ist, da wird es schwieriger. Und beim Nachdenken, den genauen Prozess zu verfolgen, durch den jetzt der Orang-Utan auf diese Lösung des Problems gelangt ist, das ist ohne Sprache zumindest sehr schwierig.
Ich denke, am überzeugendsten wäre es, über das Nachdenken, um das zu zeigen bei Tieren, wenn man eine neue Aufgabe gibt, die sie nie gesehen haben, und sie das nach einer gewissen Zeit spontan zum ersten Mal lösen. Das passiert manchmal. Aber genauso wie bei uns sieht man, dass zum Beispiel Tiere mit Vorerfahrung in eine gewisse Richtung das viel schneller und einfacher machen können als Tiere, die sich nie mit dieser Art von Problemen auseinandergesetzt haben. Also dann wird das Nachdenken plötzlich von abwesend anwesend etwas, das viel kontinuierlicher ist und das wahrscheinlich ein bisschen da sein kann bei den Orang-Utans, aber ein bisschen mehr bei vielen Menschen und dann sehr viel mehr bei manchen Menschen.
Also Denken kann in Graustufen vorhanden sein. Es ist nicht entweder ein Entweder-Oder, sondern
so würden wir Biologen das behaupten. Ich weiß nicht, ob die Philosophen damit einverstanden wären.
Die Philosophen neigen eher zu Ja oder Nein Antworten. Ich persönlich würde hier auch zustimmen. Als Philosoph kann ich nicht beurteilen, was genau Tiere jetzt in der Wildbahn oder im Laboratorium tun, aber ich kann mir Gedanken darüber machen, was ich jetzt als Beleg für logisches Schließen betrachten würde. Und da kann man sicher die Dinge, die genannt wurden, also es darf nicht angeboren sein, es darf nicht assoziativ erlernt sein, es muss ein neues Problem sein, das wären notwendige Voraussetzungen. Ob man dabei schon zum logischen Denken gelangt, bleibt immer noch fraglich, weil im logischen Denken, da muss ja irgendwann mal ein Schluss gezogen werden. Man muss sagen, aha, ich will die Banane. Die Kästen aufeinander stapeln ist ein Weg, an die Banane zu gelangen. Also staple ich die Kästen aufeinander. Und ohne Sprache, wo bekommen Sie das also her?
Da leuchtet kein Lämpchen.
Genau. Da, wo dann der Groschen fällt. Ja. Und das lässt sich wahrscheinlich allerhöchstens bei Tieren belegen, die uns in ihrem sonstigen Verhalten, also was nicht die Sprache anbelangt, sehr ähnlich sind. Es gibt ja bei Menschenaffen so etwas wie Übersprungsverhalten, es gibt Zögern, es gibt auch bestimmte Gesten und Mimiken, die wir zumindest gerne mit Nachdenken verbinden. Also es gibt diese berühmten Postkartenfotos von Schimpansen, die da sitzen, das Kinn in der Hand und grübeln. Und wenn dann plötzlich eine Handlung erfolgt, die problemgerecht ist, dann könnte man vielleicht sagen, auch ohne Sprache reicht mir das, um Nachdenken hier zuzugestehen.
Aber ich glaube, wir sprechen hier über zwei unterschiedlichen Rollen von Sprache. Die eine Rolle ist, dass man damit kommunizieren kann, was vorgeht. Und die andere Rolle ist natürlich, dass das Denken dadurch wahrscheinlich unglaublich gefördert werden kann. Ich habe über das Erste noch etwas zu sagen, nämlich wir haben das Glück, dass Orang-Utans diese Long Calls von sich geben, laute Rufe, die nur die Backenwülstmännchen von sich geben, ein paar Mal am Tag. Und die kann man mehr als 1 Kilometer weit hören. Und im Freiland habe ich dann festgestellt, dass das Männchen immer starr in eine Richtung schaut, wenn er das macht, und mich gefragt, ja, wieso würde er nicht, sich nicht umdrehen, damit alle Leute in der Umgebung das hören. Er ruft in eine bestimmte Richtung, und was haben wir festgestellt? Der zieht dann auch mehr in diese Richtung, als man erwarten würde. Und das ist sogar, wenn er am Abend, bevor er sein Nest baut, in eine Richtung ruft, ist er am Ende des nächsten Tages mehr als erwartet, also ein voller Tag später, in dieser Gegend gelandet. Jetzt hatten wir also Glück, dass er das kommuniziert, und das öffnet ein Fenster darauf. Mhm. Anscheinend macht er sich einen Plan. Einen Tag vorher, vielleicht sogar eine Woche vorher. Das können wir ja nicht wissen. Also wir müssen aufpassen zu sagen, die haben keine Sprache, deshalb gibt es kein Denken.
Genau, das ist ja ein häufiger Einwand, den man hört. Tiere können nicht denken, weil sie sprechen ja nicht. Aber Orang-Utans, wie Sie das beschreiben, die kommunizieren, das ist eine Art Sprache. Korreliert jetzt vielleicht diese simple Sprache, sage ich mal, mit dem vielleicht eher simplen Denken bei den Tieren? Ist also doch Sprache und Denken immer doch so eng miteinander verknüpft?
Ja, ich würde sagen, das, was Karl van Schaik hier beschrieben hat, natürlich kommunikatives Verhalten darstellt. Ob ich es als Sprache bezeichnen würde, das ist eine zweite Frage. Aber ich glaube, darauf kommt es gar nicht an. Denn ich kann mir sicherlich Kommunikationsformen oder Ausdrucksformen vorstellen, also akustischer Art auch, die es mir erlauben, ganz einfache Gedanken oder Pläne zuzuschreiben. Aber wenn es dann zu wirklich komplexen Gedanken oder komplexen Unterscheidungen kommt, dann sind wir doch auf die Sprache verwiesen. Also zum Beispiel bei Menschen kann ich genau unterscheiden, hofft diese Person, dass Doris Leuthard bald kommen wird? Fürchtet sie, dass Doris Leuthard bald kommen wird? Fürchtet sie, dass die Bundespräsidentin bald kommen wird? Und all diese Gedanken können wir durch die Sprache unterscheiden. Das sind Unterscheidungen, bei denen überhaupt nicht klar ist, wie man sie nicht sprachlich treffen können soll. Und insofern, bis zu einem gewissen Punkt würde ich meinen Kollegen in der Philosophie auch recht geben, dass die Sprache sehr wichtig ist. Ich würde aber dann andererseits sagen, wir müssen ganz einfach zwischen einfachen und komplexen Gedanken unterscheiden.
Komplexe Gedanken haben auch damit zu tun, dass man eigentlich die Gegenwart verlassen kann. Man kann sich in die Zukunft versetzen oder in die Vergangenheit. Können das Affen, Karl van Schaik?
Naja, das Beispiel, das ich gerade erwähnt habe, zeigt schon, wenn man es glaubt, uns nicht irgendwie viel einfacher erklären kann, dass die Tiere diese Zeitreise machen können. Es gibt auch Experimente, wo man gezeigt hat, dass die Tiere sich das richtige Werkzeug wählen, das sie dann am nächsten Tag brauchen müssen. Das haben sie dann gelernt und dann merken sie sich das. Also da hat man alle Kontrollexperimente richtig gemacht. Da haben sie wirklich da eine Idee, was sie dann am nächsten Tag machen sollen. Es gibt bei Vögeln übrigens wunderschöne Experimente, wo man echt zeigen kann, dass diese bestimmte Art, wo man verwendet dann deren Caching-Behavior, dass sie das Futter so verstecken und mit Erdnüssen und Würmer, die also längerfristig oder kürzerfristig noch essbar sind, kann man dann zeigen, dass sie tatsächlich wissen, wann sie was versteckt haben und wie lange das noch ungefähr zu essen ist. Bedeutet also, dass sie wirklich sich eine Vorstellung haben von Zeit.
Der Vogel weiß also, ich habe gestern dann ein paar Würmer vergraben, heute sind die noch haltbar, morgen wäre das Datum abgelaufen, ich muss die heute essen.
Und bei den meisten Tieren hat man ja keine Ahnung, die haben zwar Gedächtnis und so weiter, aber das ist das Gedächtnis, dass sie jetzt etwas können. Nicht wann sie es gelernt haben zum Beispiel oder ob die Sonne geschieden hat oder was weiß ich. Das, was wir episodisches Gedächtnis nennen, haben wir immer gedacht, das haben nur Menschen. Und jetzt stellt sich heraus, dass ich würde behaupten, Orang-Utans ist wahrscheinlich. Und bei diesen Heer, das war eine Vogelart, kann man das echt gut belegen, experimentell ganz genau auseinandernehmen. Da gibt es das auch. Könnte also viel allgemeiner sein, als wir denken.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS2 und DRS4 News mit dem Affenforscher Karel van Schaik und dem Philosophen Hans-Johann Glock. Können Tiere denken? Das ist unser Thema. Wir haben bisher viel über die Orang-Utans gesprochen, wir haben jetzt auch über Vögel gesprochen. Wie sieht's eigentlich aus mit unseren Haustieren, mit Hund und Katz? Hans-Johann Glock, was denkt der Philosoph über unsere Haustiere? Denken die?
Ja, das ist eine ganz interessante Gegenüberstellung. Für Laien ist das typische Tier natürlich das Haustier. Philosophen schießen sich gerne auf Menschenaffen ein. Mir wurde mal vorgeworfen, ich sei völlig chimp. Centered.
Also Schimpansen fokussiert.
Dafür gibt es aber einen guten Grund, den ich noch kurz erwähnen möchte, bevor wir zu Hund und Katze übergehen. Die Philosophen sind an der Frage interessiert, wie viel Denken kann es eigentlich prinzipiell ohne Sprache geben? Und da bietet es sich natürlich an, ein Tier zu wählen, das uns in anderer Hinsicht sehr ähnelt, also was die Gestik und Grimassen anbelangt, und bei dem nur dieser eine Parameter, das Sprechen, fehlt. Aber sicherlich Hunde und Katzen stellen einen sehr interessanten Sonderfall dar, weil in mancher Beziehung Hunde Fähigkeiten zu haben scheinen, die über die Fähigkeiten von Menschenaffen hinausgehen, besonders was die Interaktion mit Menschen anbelangt. Ganz bekannt ist die Tatsache, dass Hunde eben auf Zeigegesten von Menschen reagieren können, was nicht akkulturierte Menschenaffen meines Wissens nicht tun. Darin unterscheiden sich die Hunde nicht nur von den Menschenaffen, sondern auch von den Wölfen, was nahelegt, dass hier die Koevolution von Hund und Mensch eine wichtige Rolle spielt. Eben die Tatsache, dass wir Hunde domestiziert haben und auch gezüchtet haben.
Ist das denn Denken, wenn der Hund unsere Gesten interpretieren kann?
Komplexe Kommunikation ist eine sehr, zumindest sehr intelligente Form des Verhaltens. Also für einen Hund ist es sehr intelligent, wenn er ein Problem nicht lösen kann, Blickkontakt mit dem Menschen zu suchen, der ihm dann helfen kann. Ein Wolf macht das nicht und soviel ich weiß, Menschenaffen auch nicht in dem Maße.
Karel van Schaik, was sagen Sie zu dieser Form der Kommunikation zwischen Mensch und Hund? Hat das für Sie mit Denken zu tun oder könnte es auch was anderes sein?
Ja, ich bin da weniger zuversichtlich, ehrlich gesagt, dass es viel mit Denken zu tun hat. Was aber schon interessant ist, ist diese Art von ganz kooperativer Kommunikation, die man zwischen Hunden und Menschen sieht und nicht zwischen Menschen und anderen Haustieren und Nutztieren und so weiter, dass das auf etwas zeigt, das auch in der menschlichen Evolution sehr, sehr wichtig gewesen ist, nämlich die gemeinschaftliche Jungenaufzucht. Dass Tiere, die so ein Sozialsystem bilden, wo alle mithelfen, Junge aufzuziehen, die müssen natürlich mehr aufeinander achten und dass zum Beispiel dieses Zeigeverhalten, diese Gesten, dass sie darauf achten, das sieht man tatsächlich bei keinen Affen, aber bei Hunden schon. Bei Menschen sehen wir das natürlich. Und wir sehen Hinweise auf solche Sachen, dass sie das zumindest gut verstehen. Obskure südamerikanische Äffchen, die wir auch studieren deswegen, die ziehen ihre Junge gemeinsam auf. Und dann wird das ganze Sozialsystem ganz anders. Und weil die Sachen so kooperativ sind, jetzt kommen wir zum Denken, werden die Tiere tatsächlich auch schlauer. In Experimenten schneiden die besser ab als sogar größerhirnigen Nicht-Artgenossen, die nicht die Junge gemeinsam aufziehen. Also, dass Hunde so gut abschneiden und Wölfe ganz in der Nähe sind, hat schon damit zu tun, dass sie ein sehr kooperatives System haben, wo es riesige Toleranz gibt, wo also man sehr gut abschauen kann voneinander und lernen kann, aber auch sehr gut koordinieren kann und deshalb Probleme besser gemeinsam lösen kann. Und das ist schon sehr spannend an Hunden, die sich in dieser Hinsicht natürlich total anders benehmen als die Menschenaffen, wovon wir abstammen.
Es ist jetzt aber schwierig zu sagen, wer denkt mehr, Affe oder Hund?
Vergleichende Intelligenzforschung bei Arten ist natürlich sehr schwer. Man kann nur unterschiedliche Fähigkeiten feststellen. Und da kann man sicher sagen, dass in den meisten kognitiven Aufgaben Menschenaffen Hunden überlegen sind. Aber wenn es um Kommunikation geht, sind eindeutig die Hunde überlegen. Ich glaube nicht, dass es einen wirklich sinnvollen IQ gibt für verschiedene biologische Arten. Der IQ-Begriff ist ja schon bei Menschen sehr strittig. Deswegen respektiere ich trotzdem Versuche, wie die von Karel van Schaik hier auch festzustellen, woran hängt es eigentlich, dass manche Tierarten schlauer sind als andere. Und ich würde auch sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Sprache ist eben nicht nur ein Fenster zum Denken, also eine Ausdrucksform, die es uns erlaubt, Denken festzustellen, sondern dadurch, dass sie eine ganz komplexe und eine kooperative Art von Interaktion ermöglicht, beflügelt sie auch das Denken, beflügelt sie die kognitive Entwicklung. Ich glaube, das ist etwas, was sowohl in den Verhaltenswissenschaften als auch in der Philosophie immer mehr an Bedeutung gewinnt, diese Einsicht, dass die Art und Weise, wie wir uns auch kooperativ verhalten und eine Art und Weise, die wirklich nur durch sprachliche Abstimmung möglich ist, wie wichtig die ist für das, was uns ja doch letztlich eklatant auch von Menschenaffen unterscheidet. Ja.
Der Mensch und der Menschenaffe, jetzt sind wir wieder beim Eingangsthema, das einen ganz klaren Graben zwischen dem Denken von Affe und Mensch. Ist es nur ein quantitativer Unterschied oder ist es doch qualitativ was ganz anderes?
Nun, ich glaube, das ist eine ganz hochkomplexe Frage. Wenn wir uns jetzt auf nicht akkulturierte Exemplare beschränken dürften, ja, dann könnte man natürlich sagen, dass das, was wir Sprache nennen, einzigartig ist. Nur der Mensch hat es. Man kann aber Kommunikationssysteme oder rudimentäre sprachliche Fähigkeiten eben auch zumindest Menschenaffen, zumindest Delfinen beibringen. Das bringt die Sache ein wenig in Unordnung. Man könnte aber, und hier versuche ich jetzt als Philosoph biologisch zu denken, doch drauf beharren, aber nur für unsere Art ist Sprache eigentlich biologisch wichtig. Ja. Das ist für Menschenaffen etwas, das sie in der Akkulturierung mit dem Menschen lernen können, aber es spielt für ihre Lebensform keine Rolle. Während für unsere Lebensform ist die Sprache absolut essentiell. Es gibt keine menschliche Gemeinschaft ohne Sprache, ohne hochkomplexe Sprachen. Insofern würde ich, wenn ich jetzt sagen müsste, gibt es einen solchen qualitativen Unterschied, würde ich zurückkommen auf die Sprache.
Karel von Schalk?
Ja, dieser Graben gibt es tatsächlich. Aber spannenderweise, auch mit diesen Affenexperimenten kann man zeigen, dass das Potenzial schon eigentlich halbwegs vorhanden ist, aber es wird nicht verwendet. Sie haben also überhaupt nicht die Motivation, um Sachen mitzuteilen. Und deshalb haben sie es verpasst, diese Möglichkeit anzuwenden, um da tatsächlich in dieser Interaktion und Kommunikation gemeinsam schlauer zu werden. Und jetzt ist die große Frage, okay, wir haben jetzt festgestellt, es gibt tatsächlich noch diesen Graben. Aber eigentlich von der Evolutionsbiologie betrachtet ist das ganz komisch. Denn wir sind doch Menschenaffen, wir kommen aus Afrika, wir waren vor 5 Millionen Jahren noch sehr ähnlich wie die heutigen Schimpansen, Gorillas und Orangutans und Bonobos und so weiter. Wie kann das dann so schnell so auseinandergetrieben sein? Denn eigentlich soll das doch nicht der Fall sein. Wenn wir in anderen Gattungen und Familien schauen, dann ist 5 Millionen Jahre nicht so wichtig.
Also für Sie als Biologe ist es doch eher dann ein quantitativer Unterschied vom Denken des Orang-Utans zum Denken des Menschen.
Als Biologe muss man das fast annehmen, sonst der Natura non fecit saltum.
Ich meine, Natur macht keine Sprünge.
Keine Sprünge, also obwohl es manchmal passiert ist in der Geschichte der Evolution. Aber es ist für uns eigentlich viel spannender zu fragen, ja, woher kommt denn das? Und da komme ich wieder auf die gemeinschaftliche Jungenaufzucht, die Motivationen von Individuen total verändert hat und uns grundsätzlich kooperativ gemacht hat. Und wenn man grundsätzlich kooperativ ist, dann lernt man viel mehr. Zum Beispiel, wir sind hier im Gespräch, anstatt dass ich ein Display von mir gebe und zeige, wie toll ich bin.
Sie trommeln jetzt auf der Brust, das sieht der Hörer nicht, ja, wie ein Orang-Utan.
Mhm. Oder ein Gorilla.
Ja, okay, ein Gorilla.
Ich würde dann die Zähne fletschen.
Genau. Und das tun wir nicht, wir Menschen. Deshalb haben wir viel mehr Möglichkeiten, voneinander gemeinsam zu lernen.
Also das Zusammensein, das befördert, die Kommunikation befördert das Denken. Der Mensch als soziales Tier hat hier einen Vorteil, kann man sagen.
Als prosoziales Tier. Alle Affen sind natürlich auch sozial. Die Katzen sind auch sozial, aber auf einer nicht so kooperativen Art.
Ja.
Das ist der Schlüssel.
Wir kommen zur Schlussrunde. Was kann man über den Menschen lernen, wenn man sich mit dem tierischen Denken befasst? Karel von Schalk.
Dass, wie Darwin schon betont hat, alles Kontinuität ist. Das, was wir als ganz spezielle Eigenschaften haben, nicht so einfach aus dem Nichts entstanden ist, aber aufbaut auf Entwicklungen, die es schon Millionen Jahren gegeben hat. Dass aber in unserem Fall, wir hatten einen Glücksfall, dass da die Schlauheit der Menschenaffen mit der prosozialen Motivationen der gemeinschaftlichen Jungenaufzuchtarten zusammengekommen ist und aus dieser Interaktion etwas ganz Schönes und man könnte sagen Einzigartiges entstanden ist.
Hans-Johann Glock?
Ja, ich bin der Meinung, dass natürlich das Hauptmotiv für die Auseinandersetzung mit Tieren auch diese Frage nach dem Wesen des Menschen ist. Der Unterschied ist natürlich auch moralisch von Belang. Man könnte zum Beispiel sagen, es ist gar nichts moralisch Verwerfliches daran, ein Tier schmerzlos zu töten, das überhaupt keine Gedanken an seine eigene Zukunft hat. Aber sobald ein Tier eben über seine Zukunft nachdenken kann, Pläne haben kann, dann wird auch die schmerzloseste Tötung moralisch problematisch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.